Sag mal, Ralf, kennst du diese Frau?
Nein, wir sind uns nie begegnet. Aber ich beschreibe mal, was ich sehe, Carina, eine Asiatin, also lange dunkle Haare, trägt ein Kleid, geblümt würde ich sagen, hat mangaartig überzeichnete Züge, also sehr große Augen, einen untypisch kleinen Mund im Vergleich dazu, sieht ein bisschen puppenartig aus. Also ich würde sagen, definitiv keine echte Person.
Richtig. Das ist Nunori und sie ist virtuelle Influencerin. Und das Spannende ist, dass nur ein Teil von ihr mit KI gemacht wurde. Und die Gründe dafür, die haben mit dem Stichwort Authentizität zu tun.
Ah, okay, spannend. Also virtuelle Influencer, das sind ja digitale Persönlichkeiten, die über soziale Medien teils Millionen Menschen erreichen. Also mit Botschaften, Bildern und Videoclips auf Insta, TikTok, YouTube und Co. Und dank künstlicher Intelligenz gibt's immer mehr davon. Und viele sehen echten Menschen inzwischen auch täuschend ähnlich und benehmen sich sogar so. Wir nehmen das heute mal zum Anlass zu fragen, kann KI überhaupt authentisch wirken? Und wenn ja, wollen wir das wirklich? Und wir, das sind Carina Schröder und ich, Ralf Krauter. Und wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Carina, die einzige virtuelle Influencerin, die ich bislang gekannt habe, war immer eine junge Frau mit so einem pinken Page und Kopf, die unter anderem für IKEA in Japan seit einigen Jahren sehr erfolgreich Werbung macht. Die kennst du auch, oder?
Ja, es gibt so ein Bild, das mir im Kopf hängen geblieben ist. Da steht sie zwischen so ganz vielen IKEA-Kartons und daneben so ein weißer Hund, der auch sehr niedlich aussieht.
Genau, ja, sie ist da richtig mal in so einem Apartment auch eingezogen als Projektion und hat quasi ein virtuelles Leben in einem realen IKEA-Apartment geführt. Ich glaube, in der Nähe eines Bahnhofs in Tokio. Das hat für Riesenwirbel gesorgt. Dieser Ima, die sieht aus wie ein echter Mensch. Die lebt also ein scheinbar ganz normales Leben im Apartment mit schwedischen Einrichtungsgegenständen, sitzt auf dem Sofa und liest was oder kocht auch mal was. Und sie hat 389.000 Follower auf Instagram, die ihr dabei zuschauen. Carina, was mich jetzt interessieren würde, du hast ja für diese Folge recherchiert, wo wir ins Reich der virtuellen Influencer eintauchen wollen. Und ich bin super neugierig, warum du fürs Intro nicht so einen menschenähnlichen Avatar wie immer ausgesucht hast, sondern so eine mangaartige Figur wie Nunori, die per se ja gar nicht so authentisch rüberkommen kann. Wie kam es dazu?
Also man muss schon sagen, sie ist ein digitaler Weltstar. Also in Deutschland eine der erfolgreichsten virtuellen Influencerinnen, aber auch auf der ganzen Welt bekannt, mit 470.000 Followern auf Instagram. Sie ist auch Aktivistin, also sie setzt sich für vegane Ernährung ein, sammelt Geld für gute Zwecke und vor allem ist sie auch Model. Es gibt auch Bilder zum Beispiel mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, hat sie sich fotografieren lassen und seit kurzem singt sie auch noch. Und zum virtuellen Leben erweckt wurde sie 2018.
Okay, und wie und warum Nunori das Licht der Welt erblickt hat und wie ihre Musikkarriere weitergeht, das vertiefen wir gleich. Zunächst aber nochmal die Grundsatzfrage, Carina. Wenn wir von digitalen Influencern sprechen, wen oder was meinen wir dann eigentlich genau?
Genau, wir müssen mal über so eine Art Definition sprechen und dafür habe ich eine Expertin gefragt.
Als Influencer wird gemeinhin ein digitaler Meinungsführer bezeichnet, der in der Lage ist, durch selbst erstellten Content, also User-Generated Content, eine relevante Reichweite über Social-Media-Plattformen zu erreichen.
Das war mein erster Aha-Moment mit Amelie Duckwitz. Sie ist Professorin für Medien- und Webwissenschaft an der TH Köln. Und ihr Spezialgebiet, das errätst du sicherlich, sind Influencer. Und was sie hier im Grunde sagt, ist, dass Influencer eben nicht nur die sind, die Produkte in die Kamera halten, sondern das bedeutet viel mehr, nämlich, dass sie das Wissen, die Einstellungen oder auch das Verhalten von ihren Followern beeinflussen. Und so ist zum Beispiel die Wissenschaftlerin und mittlerweile auch Medienpersönlichkeit Mai Thi im Grunde eigentlich eine Influencerin.
Das Herz ist ein tolles Organ. Ich habe überhaupt nichts gegen das Herz. Es ist sehr unverzichtbar. Aber warum gibt es nicht vom Gehirn Emojis in sämtlichen Farben?
Und kann mir mal jemand erklären, warum das Herz und nicht das Gehirn das Symbol der Liebe ist?
Also ich bin Team Hirn.
Mai Thi Nguyen Kim, die kennen wir natürlich gut als Wissenschaftsjournalisten, ist ja als YouTuberin gestartet, war irre erfolgreich da, bevor sie dann letztlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Wissenschaftsjournalistin durchgestartet ist. Ja, spannend, wo du das sagst. Es geht nicht immer nur ums Verkaufen, es geht auch unter Umständen um das Vermitteln von Wissen, von Werten und von Einstellungen. Das ist auch was Influencerinnen tun können.
Absolut. Und natürlich kann man das auch verbinden, ne? Also ich kann Produkte in die Kamera halten und dann auch einen guten Einfluss nehmen. Aber das macht es natürlich schwer, weil die Definition dann doch irgendwie weiter ist. Also es gibt jetzt nicht unbedingt eine Liste von InfluencerInnen oder es gibt jetzt auch nicht wirklich eine Followerzahl, an der man sagen kann, ja, wenn ich so viel erreicht habe, dann bin ich Influencerin, weil es gibt natürlich auch noch Nischenthemen. Also kurz gesagt, es ist wahnsinnig kompliziert.
Wie sieht es denn mit den virtuellen Influencern aus? Da ist es wahrscheinlich noch viel komplizierter. Also bei diesen digital erschaffenen Geschöpfen, gibt es da Zahlen?
Also wir haben ja wirklich die besten Hörer auf der Welt, würde ich sagen. Und einer von denen heißt Andreas und der hat mir eine Liste von virtuellen Influencern geschickt. Einfach so, ohne dass ich danach gefragt habe. Und auf der Liste stehen 233 Namen.
Wow, wie cool ist das denn?
Oder? Aber das klingt jetzt erstmal nach nicht so viel. Dann habe ich das versucht, mit dem Netz irgendwie abzugleichen und festgestellt, okay, die Zahl 200, die kursiert immer mal wieder. Also scheint schon wirklich auch korrekt zu sein. Da stehen vor allem Frauen drauf. Das verwundert jetzt nicht, denn auch Amelie Duckwitz sagt, es sind vor allem Frauen. Und warum das so ist, dafür gibt es verschiedene Annahmen.
Also böse Zungen behaupten natürlich, dass die vor allem von Männern kreiert werden, die da irgendwie ihre Wunschvorstellungen drauf projizieren. Es ist aber auch so, dass man herausgefunden hat, dass je mehr nackte Haut gezeigt wird, umso mehr werden Inhalte und Postings von Influencern bevorzugt. Also die organische Reichweite ist dann einfach höher.
Sie hat mir auch erzählt, dass für manche dieses virtuelle Influencertum eigentlich dann nur ein Einstieg zu OnlyFans ist. Das ist so eine Plattform, wo man eben kostenpflichtig Videos und Bilder anschauen kann, gerne auch von Prominenten. Und da geht es oft sehr freizügig zu. Und gerne werden da auch Sachen im pornografischen Bereich gezeigt und gerne dann auch mit digitalen Figuren.
Okay, also wenn nackte Haut mehr Klicks bringt, dann muss ich mal meine Strategie auf LinkedIn überdenken, glaube ich. Die Carina, im Ernst, also wir haben ja hier in dem Podcast auch schon berichtet über verschiedene KI-Werkzeuge, über Bildgeneratoren zum Beispiel, aber auch über Animationstools, mit denen selbst Laien inzwischen ziemlich einfach zum Beispiel ihre Traumfrau oder ihren Traummann digital Gestalt annehmen lassen können, auf Fotos oder in Videoclips, mal mehr oder mal weniger begleitet. Es ist natürlich wirklich so, dass der Fantasie dank des Siegeszugs von künstlicher Intelligenz in unserem Alltag da kaum noch Grenzen gesetzt sind.
Nun, Nori ist nicht so richtig menschlich, aber es gibt sie natürlich. Also solche perfekten digitalen Menschen, die nach keinem Vorbild erstellt sind. Lil Miquela, die hat 2,5 Millionen Follower bei Instagram, ist eine der wirklich erfolgreichsten virtuellen Influencern. Oder es gibt auch die Möglichkeit, davon hat mir Amelie Duckwitz auch erzählt, dass Stars sich zum Beispiel ganz gerne einen digitalen Zwilling von sich selbst erstellen, damit sie online präsent sein können, ohne dafür zu arbeiten. Die haben ja auch schon genug zu tun. Aber zurück zu Nunori. Vielleicht reden wir mal ein bisschen darüber, wie diese Figur eigentlich entstanden ist.
Ihr eigentlicher Start und der Initiationsfunke war eigentlich, als ich 5 Jahre alt war, weil ich war als kleiner Junge, war ich sehr introvertiert, habe mich sehr schwer mitteilen können, sehr schwer mit anderen kommunizieren können. Und da dachte ich mir immer, sehr gut, wenn ich da eine beste Freundin hätte, durch die ich meine Ideen, Visionen quasi der Welt mitteilen kann.
Das ist Jörg Zuber, der ist Chef der Designagentur Optimum Effect und ihr Erschaffer. Und er hat jetzt schon erzählt, seit seiner Kindheit denkt er über diese Figur nach. Wichtig ist aber trotzdem zu sagen, er meint, es ist nicht sein alter Ego, sondern es ist eben eine Art Schwester oder er weiß schon, dass es eine fiktive Figur ist. Trotzdem hat er ihr bestimmte Eigenschaften zugeschrieben.
Also Nunori ist ein sehr geduldiger, sehr umarmender, sehr menschenliebender und natur- und tierliebender Charakter. Sie ist sehr neugierig, also das heißt, sie möchte eigentlich alles wissen.
Und das alles wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie sie sich in sozialen Netzwerken präsentiert oder wie sie präsentiert wird, muss man vielleicht sagen. Mhm. Und jetzt mal eine Frage an dich. Was glaubst du denn, Ralf? Wie lange dauert es, wenn man jetzt ein Bild von Nunori erstellen will?
Also ich kann jetzt wirklich nur spekulieren, aber ich würde mal tippen, wenn man da so eine Art Template schon im Rechner hat und sie jetzt dann nur noch in verschiedene Hintergrundszenarien reinmontieren will oder ihr andere Klamotten verpassen, dass es eigentlich relativ schnell geht. Also ich würde sagen, 5 Bilder am Tag müssten machbar sein, oder?
Nein, also es dauert 2 bis 4 Tage für ein Bild.
Wow, krass, okay. Ja.
Und 2 bis 12 Wochen für ein Video. Insgesamt sind 18 Mitarbeitende für Nunuri zuständig und davon 10 im Monat quasi Vollzeit. Er wollte mir jetzt nicht sagen, wie viel am Ende die Pflege von Nunuri kostet. Ich habe das mal dann versucht, so selber ein bisschen mir zusammenzurechnen. Also das sind alles ausgebildete Marketing-Manager oder Managerinnen. Mhm. Die verdienen so im Monat circa 3.000 Euro netto. Das heißt, wenn wir 3.000 mal 10 nehmen, so 30.000 Euro im Monat. Ja.
Okay, also da steckt ein riesiges Team dahinter, aber das heißt auch, der Aufwand lohnt sich, weil man mit diesem Produkt dann letztlich als Marketingwerkzeug auch das Geld wieder einspielen kann.
Theoretisch ja, aber Jörg Zuber hat mir auch gesagt, dass es momentan noch so ist, dass Nunuri die Leute nicht alle bezahlen kann. Also die Werbedeals reichen noch nicht. Übrigens, ich weiß, du wolltest unbedingt wissen, wie viel denn virtuelle Influencer verdienen. Es kursieren im Netz solche Zahlen wie fast 10 Millionen Euro pro Jahr für die erfolgreichste, also Lil Miquela, über die haben wir schon gesprochen. Und sie kriegt wohl so 7.000 Euro pro Post. Aber ob die Zahlen wirklich stimmen, das war wahnsinnig schwer herauszufinden. Das sind also alles nur Schätzungen.
Aber man kann auf jeden Fall schon mal erahnen, dass da doch ein großes Geschäftsmodell dahinter steckt. Und Absolut. Das erklärt natürlich auch das Interesse an solchen virtuellen Influencern. Schauen wir nochmal auf Nunuri. Du hast gesagt, also ein Team von 10 festen Leuten plus noch ein paar extra sind damit befasst, die sozusagen in Szene zu setzen. Was genau machen die? Also wie werden diese Bilder und Videos im Detail erstellt? Was läuft da ab?
Theoretisch kann man so drei Bausteine nehmen. Einmal die künstliche Intelligenz, die zum Beispiel den InfluencerInnen ermöglicht zu kommunizieren, zu reagieren, personalisierte Nachrichten zu schreiben, also quasi eigentlich Chat-Tools wie ChatGPT. Dann gibt es noch die Bilderstellungs-KIs, also mit denen man eben die Bilder oder Videos erstellen kann von den InfluencerInnen, sowas wie Midjourney oder Super Machine. Habe ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert, war auch ganz spannend. Und als drittes gibt es noch eben, dass man Machine Learning einsetzt. Also natürlich müssen die InfluencerInnen auch lernen, weil die Interaktion mit den Zuschauern soll ja immer besser werden. Das heißt, sie müssen sich das Verhalten der Zielgruppe auch angucken und das dann auch optimieren können. Es gibt aber auch so Komplettlösungen, die diese drei Sachen in sich vereinen. Und wenn man die haben möchte, muss man aber schon Geld hinlegen. Ich verweise an dieser Stelle nochmal an eine Folge, die heißt KI und Video. Kann ich mit KI professionelle Filme produzieren? Da hast du nämlich Fedi davon erzählt, wie man so virtuelle Figuren erstellt. Und jetzt für dich nochmal zum Hintergrund, das ist im Grunde eigentlich ähnlich.
Genau, da haben wir so Tools wie HeyGen zum Beispiel mal besprochen, die solche KI-Avatare erzeugen auf Knopfdruck mehr oder weniger.
Genau, und jetzt kommt aber der entscheidende Unterschied. Das sind nämlich dann KI-Influencer, wenn die all das in sich vereinen. Nunuri ist das aber nicht. Und wie funktioniert das also? Erstmal wird so eine Art Moodboard erstellt. Also man versucht erstmal herauszufinden, was soll der Post sagen? Wie fühlt sich das an? Was soll das Bild transportieren? Wie schmeckt das? Hat mir Jörg Zuber auch erzählt.
Und dann gehe ich meistens in einen sogenannten Motion Capture Suit. Also das heißt, es ist ein Anzug, muss man sich vorstellen, wie so ein Taucheranzug ist das, der durchzogen ist mit Elektroden, die dann meine Bewegungsformen sowohl für einen Still als auch für einen Bewegtspot dann aufnehmen. Ich habe dann so ein Headset auf mit einem iPhone, das dann quasi meine Mimik aufnimmt, also ein Face-Tracking-System auch hat.
Und er sagt, es ist gar nicht mal so angenehm, diesen Anzug anzuziehen.
Boah, das klingt alles irrsinnig aufwendig und ich würde fast sagen, so ein bisschen oldschool-mäßig. Also so stelle ich mir Hollywood vor 15 Jahren vor, so ein bisschen. Ne? Also wenn solche Animationsfilme gemacht wurden. Ich hätte gedacht, dass da schon viel mehr KI im Einsatz sein könnte an manchen Stellen.
Ja, und deswegen kommen wir jetzt nochmal zu dem Gesang. Du erinnerst dich, du solltest dir merken, dass es wichtig ist. Und jetzt hören wir uns mal an, wie ihr Gesang eigentlich klingt. Das ist die Debütsingle Dominos, gemeinsam mit dem DJ und Produzenten Alle Farben, ist im September 2023 erschienen. Und
cooler
etwas,
Song, ja? Hm?
Ja, etwas ist dir vielleicht schon aufgefallen.
Die Stimme klang ein bisschen verfremdet, aber gut, das könnte auch einfach so ein Kompressoreffekt oder irgendwas sein, ja, schwer zu sagen.
Jetzt wird es wieder kompliziert, Ralf. Und zwar alles fängt vor ein paar Jahren an. Nunuri ist mega erfolgreich mit Bildern und Videos und läuft auf virtuellen Laufstegen. Und dann klopft Warner Music an und sagt, passt mal auf, wir hätten total gern einen Song von Nunori. Und Tsuba sagt euphorisch zu.
Klar.
Es gibt nur ein ganz kleines Problem, nämlich Nunori hat zu der Zeit noch gar keine Stimme. Das heißt, die muss ja erstmal eine Stimme bekommen. Also dachte er sich, hey, wir machen das Ganze irgendwie kostengünstig, dass seine Stimme die Basis bildet. Also Tsubas Stimme wird verfremdet, denn sie sollte eigentlich eher so androgyn klingen, weder weiblich noch männlich. Und dann kommen wir schon zum nächsten Problem, denn Tsuba kann nicht singen.
Das heißt also, ein Sänger oder auch eine Sängerin, die oder derjenige singt eben dann diesen Song ein. Und jetzt kommt die KI zum Einsatz. Diese Höhen und Tiefen, die Schnelligkeit oder auch die langsamen Passagen, die wird mittels eines KI-Programms ermittelt. Und dann gibt uns dieses KI-Programm genau die Daten, die wir dann wiederum in meine Stimme, also meine Basisstimme hinein interpretieren. Und dann lässt diese KI dann tatsächlich Nunori auch singen.
Das ist ein KI-Programm, das das Team eigens für diesen Zweck erstellt hat.
Also ich greife nochmal meine Frage von eben auf, Carina. Das klingt ja irrsinnig kompliziert. Also könnte man das nicht alles mit künstlicher Intelligenz noch viel einfacher und schneller machen? Also warum betreiben die diesen Aufwand? Ist das das Geheimnis des Erfolgs letztlich? Der viele menschliche Input, der da noch reinfließt?
Du bist da genau auf dem richtigen Pfad, weil natürlich habe ich das Jörg Tsuba auch gefragt und er sagte, das Team experimentiert schon lange mit KI. Sie sind auch offen, sie haben grundsätzlich Lust darauf, aber es gibt ein Problem.
Bei Nunori ist es einfach so schwierig, weil sie hat so einen Ausdruck in den Augen, sie hat sowas ja doch sehr Menschliches. Und das mit einer künstlichen Intelligenz hinzubekommen, das ist extrem schwierig.
Also kurz gesagt, egal wie oft das Team versucht hat, das mit KI zu machen, Nunori war ihnen dann immer nicht authentisch genug.
Okay, also wir haben es im Fall von Nunori, Carina, also mit einem künstlichen digitalen Geschöpf zu tun, dem Menschen im Hintergrund durch viel und harte Arbeit menschliches Verhalten beibringen. Ist das Ergebnis denn vergleichbar mit einer Influencerin aus Fleisch und Blut? Also kann so eine virtuelle Influencerin jetzt genauso authentisch rüberkommen wie ein echter Mensch?
Also erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass Menschen sogar stärker auf virtuelle als auf menschliche InfluencerInnen reagieren. Mhm. Messen lässt sich das zum Beispiel an der Engagement Rate, also an der Interaktionsrate. Die sei im Durchschnitt höher als mit den realen Menschen. Und warum das so ist, das kann ich allerdings nicht klar beantworten, denn die Studienlage zu dem Thema ist wirklich sehr, sehr dünn. Aber an dieser Stelle gibt es den nächsten Aha-Moment mit Amelie Duckwitz. Denn Ralf, was würdest du sagen, was gehört denn eigentlich dazu, dass man als Influencer wirklich authentisch ist?
Oh, schwierige Frage. Ich würde sagen, das muss eine Person sein, die irgendwie anschlussfähig ist. Für mich oder für ihre Follower ist, also die darf nicht besserwisserisch rüberkommen, darf nicht zu perfekt erscheinen, muss irgendwie nahbar wirken, ja.
Das habe ich auch gedacht, aber ehrlich gesagt ist die Antwort deutlich unemotionaler, fand ich. Zumindest sagt das Amelie Duckwitz.
Das meint dann, dass die Person konsistent ist in den Inhalten, die sie postet. Also, dass sie nicht sehr stark in ihren Meinungen voneinander differiert, dass sie ähnliche Kooperationen eingeht, dass die Kooperationen zu ihrem Lebensstil passen. So wie der Influencer über einen größeren Zeitraum hinweg auftritt, das muss stimmig sein und zueinander passen.
Und zusammengefasst kann man sagen, also Amelie Duckwitz hat herausgefunden, gestellte Fotos werden als authentisch wahrgenommen. Und zwar ist es so, dass Follower fühlen, wenn Menschen ihr Geld damit verdienen, dass sie sich inszenieren, dann sollen sie auch gefälligst aufräumen und es schick machen. Das wird regelrecht erwartet.
Aha, ja.
Zur Wahrheit gehört aber auch, wenn man sich dann doch mal ungeschminkt mit Freunden zeigt oder in einem schlapprigen Outfit, dann wird das irgendwie auch als authentisch wahrgenommen, weil es Alltag ist. Aber wenn man sich inszeniert, dann soll man es bitte auch perfekt machen.
Ja gut, und ich sag mal, bei virtuellen Influencern ist das ja auch ziemlich einfach. Also die können ja immer perfekt gestylt aussehen, müssen nie in die Maske, sind immer perfekt in Szene gesetzt sozusagen. Aber du hast gerade schon gesagt, die Kehrseite könnte sein, mit so viel Perfektionismus macht man sich dann vielleicht auch nicht nur Freunde, oder?
Genau, da tritt nämlich ein Effekt ein, den du auch sehr, sehr gut kennst.
Bei KI-generierten Influencern, die ja nun per Definition nicht echt sind, ist es mit der Authentizität so, dass sie von Nutzern authentischer wahrgenommen werden, je eher sie sich so verhalten, wie von einer KI erwartet wird. Also wenn sie zu menschenähnlich sind, dann wirken sie ein bisschen unheimlich.
Der Uncanny Valley-Effekt.
Ah ja, genau.
Also das bedeutet, Menschen wünschen sich, dass virtuelle Influencer Fehler aufweisen beziehungsweise am besten nicht zu menschlich perfekt sind. Und das passt auch zu dem, was Jörg Zuber mir erzählt hat, also der Schöpfer von Nunori. Der Erfolg von Nunori hat nämlich seiner Meinung nach mit einer Sache zu tun.
Also ich glaube, das Allerwichtigste bei ihr, warum Menschen den Zugang zu ihr finden, ist die Tatsache, dass sie nicht versucht, auszusehen wie ein echter Mensch. Also das war für mich auch immer ganz wichtig. Ich wollte eine Figur kreieren, die dem Menschen zwar ähnlich ist, aber nicht gleich ist.
Das klingt nach einer klugen Strategie in dem Fall. Aber Carina, es gibt ja schon auch den gegenläufigen Trend, hatten wir schon gesagt. Also es gibt auch immer mehr digitale Persönlichkeiten, die echten Menschen eben täuschend ähnlich sehen. Ich will noch mal zwei andere Beispiele. Kira, eine sehr erfolgreiche digitale Influencerin aus Indien, hat 266.000 Follower auf Instagram. Michaela Sousa, die hast du, glaube ich, auch schon angesprochen, hat 2,5 Millionen Follower auf Instagram, macht unter anderem Werbung für Samsung. Auch das Modelabel Mango setzt seit neuestem bei der aktuellen Werbekampagne auf KI-Models, die die neueste Bademode auftragen und spart sich so teure Fotoshootings an exotischen Stränden. Also die Grenze zwischen Fiktion und Realität, die verschwimmt ja da an vielen Stellen schon komplett. Gibt es denn Anhaltspunkte, wie stark authentisch, also sehr menschlich wirkende virtuelle Influencer das Verhalten von Menschen beeinflussen können?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn natürlich ist man nur erfolgreich, wenn man das kann. Und dazu hat Amelie Duckwitz mit ihrem Team auch geforscht, mit Hilfe eines Experiments zusammen mit der Bundesanstalt für Straßenwesen. Und zwar ging es um die Frage, ob man mit Influencern, also explizit menschlichen Influencern, Verkehrsgruppen erreichen kann, die man sonst schwerer erreicht. Also zum Beispiel junge Menschen, die vielleicht nicht so viel Lust haben, in so einem Katalog voller Verkehrsregeln zu blättern. Und dann haben sie verschiedene Influencer angefragt und gesagt, hier, überlegt euch doch mal was. Was würden junge Menschen, vielleicht auch Kinder, gut finden? Und es zeigt sich, Influencer, die haben sowieso eine hohe Glaubwürdigkeit. Und es gab auch eine intendierte Verhaltensänderung, muss ich intendiert sagen, weil sonst hätte man die sehr lange beobachten müssen, um zu sagen, ob sie wirklich ihr Verhalten ändern.
Weitere interessante Erkenntnisse waren auch, dass die Influencer dann vor allem wirksam waren, wenn sie auf Augenhöhe kommunizieren und auch selbst als fragende Personen auftreten, also wenn sie zum Beispiel mit Verkehrssicherheitsexperten sprechen.
Und ähnliche Hinweise gibt es auch für virtuelle Influencer.
Was sind das für Erkenntnisse, die da schon gesichert sind?
Was Forschende schon rausgefunden haben, bei Fashion und Technik funktionieren virtuelle Influencer sehr, sehr gut, bei Beauty gar nicht.
Ja, gut, das liegt wahrscheinlich an der Technikaffinität des Publikums vielleicht. Also wenn ich mich für Technik-Gadgets begeistere, finde ich es vielleicht auch cool, wenn da so eine virtuelle Figur, ein KI-Avatar zu mir spricht, oder?
Genau, und bei Beauty ist es natürlich so, es geht viel um Verwandlung. Also der digitale Influencer hat halt keine schlechte Haut, die durch Make-up besser aussieht. Ne? Das funktioniert nicht. Aber was ich noch spannender fand, ist, dass auch virtuelle Influencer parasoziale Beziehungen aufbauen können. Also es ist ähnlich wie bei jetzt Fernsehmoderatoren oder Schauspielern oder so.
Carina, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, was du schon gesagt hast und mir überlege, ich bin jetzt irgendwo bei einer Firma ein Experte für Werbung, Marketing. Ich käme, glaube ich, zu dem Schluss, virtuelle Influencer bieten mir so viele Vorteile, dass ich eigentlich blöd wäre, die nicht einzusetzen. Also anders als menschliche Influencer, die ich ja auch anheuern könnte für eine Werbekampagne, die ich plane, werden die virtuellen Kollegen nie krank. Sie müssen nicht in die Maske, sie sind 24 Stunden am Tag abrufbereit und liefern auf Knopfdruck ohne Versprecher YouTube-taugliche Videos. Wenn wir das alles zusammennehmen, steuern wir auf eine Zukunft zu, wo KI-generierte virtuelle Influencer immer mehr Einfluss auf unser Leben nehmen werden?
Das Problem ist eigentlich, dass man noch immer nicht so ganz verstanden hat, was das Erfolgsrezept von Influencern ist. Weil sonst könnte man das ja ganz klar einfach nachkreieren. Aber da steckt halt immer auch so ein bisschen die Komponente Zufall mit drin. Und das macht es schwer. Aber man sieht schon, dass immer mehr Unternehmen das spannend finden. Und das liegt natürlich auch an dem KI-Hype.
Also BMW beispielsweise hat mit Lil Miquela kooperiert. Und das ist natürlich erstmal was. Man baut ein innovatives Auto und man benutzt innovatives Marketing. Das passt einfach.
Und dann habe ich über das Thema noch mit Oliver Zöllner gesprochen. Er ist Professor für Mediensoziologie und digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Klar, virtuelle Influencer, wenn die einmal programmiert sind und funktionieren, und kosten die nur noch sehr wenig Geld. Die beschweren sich nicht, die machen, wenn man so gut programmiert, keinen Unfug.
Und gerade dieser letzte Punkt ist natürlich ganz wichtig. Die machen keinen Unfug. Ich musste da an zwei Ereignisse denken. Es war damals ein Riesenskandal, als die Sängerin Britney Spears Werbegesicht von Pepsi war und in der Öffentlichkeit mit einer Coca-Cola gesehen wurde. Es war 2002 und dann hat sie den Vertrag verloren. Oder es gab jetzt in letzter Zeit natürlich auch ein sehr prominentes Beispiel, Finn Kliemann. Der hat in der Pandemie ja Masken verkauft und gesagt, die wurden in Europa produziert. Es stellte sich raus, das war nicht so. Und damit war als Influencer natürlich auch verbrannt.
Um solche Risiken durch einen Image-Schaden zu minimieren und Geld zu sparen, sind virtuelle Influencer also natürlich das Mittel der Wahl eigentlich für Marketing-Experten. Gleichzeitig gibt es ja aber auch die Gefahr, Carina, dass jemand mit so einer KI-generierten digitalen Person Millionen Menschen in seinem Sinne beeinflussen könnte. Müssen wir da über Sicherheitsvorkehrungen nachdenken, also etwa eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Avatare, ist sowas im Gespräch?
Na, ich fand das ganz interessant. Bei der Tagesschau wurde die Wissenschaftlerin Claudia Franke befragt von der Universität des Saarlandes. Und sie hat gesagt, wir haben getestet, ob Menschen den Unterschied zwischen echten und virtuellen Influencern erkennen können. Fast die Hälfte konnte das nicht, wenn sie nicht entsprechend gekennzeichnet waren. Also das spricht auf jeden Fall dafür. Wir brauchen eine Kennzeichnungspflicht. Und das liegt auch daran, dass natürlich da Gefahren mit verbunden sind. Also wir sind wieder bei dem Thema unrealistische Beauty-Standards. Natürlich werden die auch von echten Menschen gesetzt, aber virtuelle Influencer, die sind ja eben noch perfekter. Und das macht es natürlich noch schwerer für junge Menschen, die im Internet sehen, nicht zu sagen, oh ja, ich muss mich runterhungern, damit ich genauso aussehe.
Mhm. Aber also Schönheitsideale könnten sich verändern.
Ja. Genau, richtig. Und Zöllner sieht noch eine andere Gefahr, die ich ganz wichtig finde.
Zum Beispiel, wenn Menschen sich in eine virtuelle Instanz, einen virtuellen Influencer zum Beispiel verlieben oder sich von einer solchen Instanz aufstacheln lassen zu irgendetwas, was immer es sein mag.
Also es ist auch ein sehr, sehr mächtiges Tool für Desinformationen. Und das bringt mich zur Frage zurück, Ralf, wie sieht's denn jetzt aus, nach dem, was ich dir alles erzählt habe? Meinst du, KI kann authentisch sein?
Also authentisch sein, das bedeutet im Kern ja, seinem inneren Kompass irgendwie treu zu sein. Die Expertin sprach vorhin von Konsistenz, von Werten und Haltung. Also authentisch ist für mich eine Person, die gemäß ihrem Wissen und ihren Werten handelt. KI kann, soweit ich weiß, keine eigenen Wertvorstellungen haben, sondern nur die von Menschen implementierten. Insofern kann KI auch nicht authentisch sein. Aber was KI natürlich kann, sie kann uns sehr überzeugend vorgaukeln, authentisch zu sein, indem sie eben ähnlich agiert wie ein Mensch. Das ist ja gerade das Faszinierende an den großen Sprachmodellen wie GPT zum Beispiel. Und damit müssen wir irgendwie klarkommen und uns fragen, wollen wir eigentlich mit Geräten, mit KI-Systemen persönliche Beziehungen pflegen, die uns persönliche Nähe immer nur vorspielen? Aber wenn man ehrlich ist, muss man sich dieselbe Frage auch stellen im Umgang mit menschlichen Influencern, denn auch die erzeugen ja oft nur eine Illusion von Nähe, um ihre Interessen zu verfolgen und uns eben zum Beispiel zum Kauf eines Produkts zu verleiten. Also ich bin da sehr ambivalent. Ich brauche eigentlich beides nicht und nutze meine Zeit lieber für echte Kontakte zu echten Menschen, für die ich eben nicht nur ein Follower-potenzieller Werbekunde bin. Wie sieht's bei dir aus, Carina? Was ist deine Bilanz nach den Recherchen? Kann KI authentisch sein und wollen wir das überhaupt?
Nach den Regeln, die Amelie Duckwitz genannt hat, glaube ich schon. Auf dem Papier ist das authentisch, was KI-Influencer liefern können. Aber ich finde, alle Punkte, die du genannt hast, treffen voll zu. Ich glaube also am Ende des Tages, wir können ohne Menschen nicht. Wenn ein KI-Influencer besonders überzeugend sein soll, müssen da Menschen immer noch viel Zeit und Liebe reinstecken. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, wo Mediensoziologe Oliver Zöllner sagt, das ist eine Sache, die werden die KI-Influencer nie hinbekommen.
In der echten personalen zwischenmenschlichen Kommunikation passieren ja noch ganz andere Dinge, die eben nicht unbedingt so vorhersehbar und programmierbar sind. Und das macht ja den besonderen Reiz aus. Wir alle reagieren ja auf echte Menschen und die entsprechenden Äußerungen und Persönlichkeitsmerkmale und auch das, was man so Ausstrahlung nennt, jeweils ganz unterschiedlich. Und das ist eben ein besonderes Wesensmerkmal auch der menschlichen Existenz.
Carina, danke dir für deine Recherchen zum Thema virtuelle Influencer. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Ergebnisse persönlich mit uns zu teilen und nicht deine KI-Avatarin ins Rennen geschickt hast. Gibt es eigentlich virtuelle Influencerinnen, denen du folgst, Carina?
Nein.
Okay, und das wird sich jetzt auch nicht ändern nach den Recherchen für diese Folge?
Ein bisschen hat es mir nur Nuri schon angetan. Also vielleicht gucke ich da doch mal öfter mal vorbei.
Okay, und jetzt würde uns natürlich auch interessieren, wie ihr da draußen das alles so seht. Wie haltet ihr es mit digitalen Persönlichkeiten? Gibt es virtuelle Influencerinnen, denen ihr folgt? Und legt ihr Wert darauf, dass die authentisch rüberkommen? Oder findet ihr die ganze Entwicklung sowieso eher spooky? Schreibt uns eine E-Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder schickt uns eine Nachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 5952 9753. Unser Hörer Ben zum Beispiel hat das getan und uns einen Song geschickt, den er mit der Musik-KI Suno AI produziert hat, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben. Coole Aktion, coole Serverrettung, lieber Ben, und cooler Song. Danke dafür. Falls ihr noch weitere Inspirationen brauchen solltet, was man mit frei verfügbarer KI-Software so alles anfangen kann, habe ich jetzt noch einen Tipp für euch. In der Sendung Computer und Kommunikation, die immer samstags um 16.30 Uhr im Deutschlandfunk läuft, gibt es seit neuestem nämlich einen Spin-off von KI Verstehen. Eine Rubrik namens KI für mich, wo wir KI-Apps vorstellen, die helfen, konkrete Probleme im Alltag zu lösen. In der aktuellen Folge von KI für mich geht es um eine App, die Eltern beim Betreuen der Hausaufgaben unter die Arme greift. Wir hängen die gleich mal als Bonustrack an. Ihr findet sie aber natürlich auch in der Deutschlandfunk-App. Carina, jetzt noch der Blick auf nächste Woche voraus. Was haben du und Fedi da vor?
Es gibt ja ein Thema, was in den Medien momentan oder eigentlich schon seit ein paar Jahren sehr, sehr präsent ist, nämlich die Kriege jeweils in der Ukraine und auch im Gazastreifen. Und deswegen wollte ich von Fedi mal wissen, kann nicht vielleicht hier KI helfen? Kann KI vielleicht sogar Kriege beenden? Mal gucken, welche Antworten sie für mich mitgebracht hat und natürlich für euch da draußen auch.
Spannende Frage, bin schon super neugierig, was ihr da rausfinden werdet. Carina, ich würde sagen, danke dir. Behalte einen kühlen Kopf während der heißen Tage, die vor uns stehen. Das wünsche ich natürlich auch all unseren Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Ciao.
Tschüss.
KI für mich. Coole Apps. Angetestet von Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus.
Fabi, ich muss morgen meiner kleinen Nichte bei den Hausaufgaben helfen, aber Algebra in der 8. Klasse ist gar nicht so leicht, wie ich das in Erinnerung hatte. Kannst du mir da helfen?
Boah, also mathematisch unter keinen Umständen. Das Gute ist, ich weiß zumindest, wen wir fragen könnten. Die KI.
Oha, hoffentlich bringen wir mit unserem nächsten Tipp in unserer kleinen Reihe KI für mich nicht alle Lehrerinnen und Lehrer im Land gegen uns auf. Denn heute spreche ich mit unseren beiden KI-Testern über eine App, die vorgibt, bei den Hausaufgaben unterstützen zu können. Hallo, ihr beiden.
Hallo, Manfred.
Hi.
Ja, wir wollen den Lehrkörper mal direkt besänftigen. Die App soll natürlich nicht die Hausaufgaben machen, sondern nur die Eltern bei der Unterstützung unterstützen. Denn die wissen ja auch nicht so genau, wie sich das mit dem Sinus oder dem Cosinus verhält oder was der Vertrag von Locarno geklärt hat. Homework AI soll da den Stress rausnehmen. Was genau verspricht denn die KI?
Die Homework AI ist im Prinzip genau das, was schon im Namen steckt, nämlich eine künstliche Intelligenz, die Hausaufgaben erledigen kann oder uns zumindest dabei helfen soll. Das heißt, damit die KI erstmal anfangen kann zu arbeiten, müssen wir ihr irgendwie erstmal eine Aufgabe geben. Das können wir einfach machen, indem wir es in die App eintippen oder per Sprachfunktion als Diktierer. Oder wir machen einfach ein Foto und scannen die Aufgabe ganz praktisch ein. Dann fängt die KI an zu rattern und erklärt uns die Aufgabe und generiert im Optimalfall auch eine Lösung.
Schön, das hört sich wirklich an wie nie wieder Hausaufgabenstress, selbst mit der fiesesten Matheaufgabe nicht. Aber ist es wirklich so einfach? Wie gut ist das umgesetzt?
Das kommt tatsächlich ein bisschen auf die Aufgabenstellung an, aber ich beginne erstmal mit den positiven Punkten, denn von Deutsch über Mathe bis zur Philosophie kann man bei der Homework AI 17 verschiedene Fächer auswählen. Das ist echt cool und ich habe mir einfach mal Physik geschnappt und mir ein altes Buch aus der Schule genommen und habe die KI gefragt, Zitat, erklär mir Stromstärke und Spannung in einem elektrischen Stromkreis. Rausgekommen ist, die Stromstärke und Spannung sind zwei wichtige Begriffe in einem elektrischen Stromkreis. Stromstärke. Die Stromstärke gibt an, wie viele Ladungsträger pro Sekunde durch einen Leiter fließen. Sie wird in Ampere gemessen und ist die Maßeinheit für die Menge an elektrischer Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt. Das geht dann auch noch ein bisschen so weiter. Dann wird noch die Spannung erklärt. Hinten raus habe ich dann auch noch eine kleine Formel erhalten und habe auch mal mit zwei Physikern Rücksprache gehalten. Die haben gesagt, okay, die Antwort der KI, die ist richtig gut. Dazu muss man allerdings sagen, es klappt dann eben doch nicht überall so einwandfrei. Zum Beispiel bei einer Gedichtsanalyse hat die KI einmal Heinrich Heine und Goethe verwechselt. Und auch wenn die Matheaufgaben ein bisschen komplexer werden, ja, da kamen dann am Ende Sachen raus, die bei mir im Lösungsbuch zumindest mal anders standen.
Also da ist dann inhaltlich doch noch Luft nach oben. Wie sieht es denn mit der Bedienerfreundlichkeit aus?
Die ist echt klasse. Also im Gegensatz zu den Aufgaben, die wir eintippen, lässt sich Homework AI super einfach bedienen. Das geht ja zum Beispiel durch Sprache, durch Eintippen, durch Einscannen. Was dann in der Gratis-Version, bei der wir Werbung gucken müssen, schade ist, es gibt halt eine Zeichenbegrenzung. Einmal bei den Aufgaben, die wir eintippen, aber auch bei den Antworten, die die KI uns dann liefert. In der Pro-Version fällt das dann aber weg und wir haben freie Hand bei der Textlänge.
Genau, und diese Pro-Version ohne Werbung und mehr Text, die haben wir dann auch getestet. Das Ganze kostet pro Woche 2,99 €. Bei einer längeren Laufzeit wird es dann auch etwas günstiger. Das kennen wir auch von anderen Apps oder Abos. Bei mir, muss ich sagen, hat das Scannen leider trotz Pro-Version auf dem Tablet nicht funktioniert. Das war nervig, wenn man dafür Geld bezahlt, aber auf dem Handy lief dann alles glatt.
Also zusammengefasst, eine schöne Idee, aber ganz perfekt ist die Homework AI App doch nicht, stimmt's?
Genau, das ist auch genauso unser Fazit. Für leichtere Hausaufgaben ist die KI echt eine Top-Unterstützung. Wenn es dann aber an richtig anspruchsvolle Texte oder Matheaufgaben geht, da stößt die KI dann doch leider an ihre Grenzen. Und fairerweise muss man auch sagen, vieles, was die Homework AI anbietet, das kann man auch in einer längeren und kostenlosen Ausführung mit anderen Programmen wie zum Beispiel ChatGPT bekommen.
Ja, aber gerade dieser Erklärfunktion der KI sollte man eben mal eine Chance geben, vor allem für Eltern, die eben ihren Kids bei der Gedichtsanalyse oder bei Mathe helfen wollen und keine Ahnung mehr von der Materie haben, ist das echt ein nettes Feature.
Habe ich ja gesagt, die App ist nicht für Schüler, sondern für Eltern. Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus haben für uns Homework AI getestet. Danke euch.